Am anderen Ende der Welt, in einem Forschungsinstitut der australischen Nationaluniversität in Canberra, musste der Wissenschaftler Thomas Higgins im November 2005 einen Traum begraben. Mehr als 10 Jahre lang hatte er an einer Erbse gezüchtet. An einer Erbse, die sich selbst gegen einen Schädling verteidigen sollte, gegen den gemeinen Erbsenkäfer. Dafür hatte Higgins mit Hilfe der Gentechnik ein Bohnengen auf die Erbsen übertragen. Der Transfer der Eigenschaft von einer Art auf die andere schien zu funktionieren. Das neue Gen der Erbse legte die Verdauung des gefräßigen Käfers lahm. Der Schädling verhungerte. In den Handel kam die solchermaßen aufgerüstete Erbse jedoch nicht.
Mehrjähriger Versuch mit gentechnisch veränderten Erbsen abgebrochen.
So meldete es eine überregionale deutsche Tageszeitung in knappen 6 Zeilen. Fütterungsversuche hatten nämlich etwas Unerwartetes zutage gebracht. Bei Mäusen riefen die Erbsen vermehrt Entzündungen der Lungen hervor. Die Erbsen wurden daraufhin nicht für den menschlichen Verzehr zugelassen. Dabei hatten Higgins und sein Team nach allen Regeln der molekularbiologischen Kunst zunächst das entscheidende Stück in den Erbanlagen der Bohne identifiziert. Sie hatten es herausgetrennt und in die Erbse eingebaut. Fast eine Routinesache, dank des enormen Wissenszuwachses, den es in der Molekularbiologie gegeben hat, seit James Watson und Francis Crick Mitte des 20. Jahrhunderts die Struktur der DNA entdeckten. Jede Zelle einer Pflanze oder eines Tieres hat in ihrem Kern alle Informationen gespeichert, die den Aufbau des Organismus steuern. Eine Art Bauplan also, der sich im Zellkern in der Erbsubstanz DNA befindet. Diese Erbsubstanz DNA kann man sich wie eine Strickleiter vorstellen, bestehend aus seitlichen langen Seilen und hunderttausenden Leitersprossen zwischen den Seilen. Von den Leitersprossen wiederum gibt es 4 Varianten. Und die Anordnung dieser 4 Varianten, ihre Reihenfolge in der Strickleiter, das ist die Grundlage des sogenannten genetischen Codes. Bestimmte Abschnitte dieser Strickleiter, die zusammen eine Informationseinheit bilden, heißen Gene. Alle Gene zusammen nennt man das Genom oder auf Deutsch das Erbgut. Als der australische Wissenschaftler der Erbse sozusagen ein Stückchen von der Strickleiter der Bohne ins Erbgut einbaute, kam es zu einer gleichermaßen ungewollten wie unerwarteten Veränderung. Sie war zwar minimal, hatte aber große Folgen, sagt die Biologin Beatrix Tappeser vom Bundesamt für Naturschutz.
Also es sind quasi an dem Eiweiß, was gebildet worden sind, nur Zuckerreste an anderen Stellen angehängt worden. Und diese veränderten Zuckermoleküle, die damit angebracht worden sind, die haben offensichtlich die Abwehrreaktionen der Mäuse ganz anders angeworfen und dann eben zu Entzündungsreaktionen geführt.
Das abgebrochene Erbsenprojekt bestätigte einmal mehr, mit der Entzifferung des Genoms, mit der Kenntnis einzelner Funktionen der Gene und ihres Platzes auf der DNA-Strickleiter, ist das Geheimnis des Lebens noch lange nicht gelüftet. Und das, obwohl Erbse und Bohne recht nahe Verwandte sind. Selbst der Mensch teilt immerhin noch mehr als ein Drittel seiner Erbanlagen mit der Fruchtfliege Drosophila. Bei Mensch und Maus stimmen 90% überein, bei Mensch und Schimpansen sogar 98%. Diese 2% allein können nicht die gewaltigen Unterschiede zwischen Mensch und Affe hervorbringen. Was ist da noch?
Das hat also was mit der Regulation der vorhandenen Erbanlagen zu tun, dass die ganz anders zeitlich abgerufen werden, sodass daraus auch was Neues entstehen kann. Dieses Regulationsnetzwerk, was Erbanlagen unterschiedlich nutzt und abruft, das ist sozusagen jenseits der DNS, die man bisher immer als das absolut Wesentliche begriffen hat. Das ist das sogenannte epigenetische Netzwerk, was einen großen Einfluss hat, ganz offensichtlich, was vererbbar ist auch und wo aber bisher wenig darüber bekannt ist, wie es organisiert ist, was es wie genau zu welchem Zeitpunkt zum Beispiel in der Zelle macht.
Die Menschen haben Pflanzen nach ihren Wünschen verändert, solange sie Landwirtschaft betreiben. Das sind an die 10.000 Jahre. Bäuerinnen und Bauern züchteten Obst und Gemüse, die ihren Vorstellungen von Geschmack und Aussehen entsprachen. Auf ihren Feldern wuchsen immer neue Getreidesorten, die sichere Erträge brachten, wenn sie für Böden und Witterung gut passten. Ihre Zuchtmethoden waren Auslesen und Kreuzen. So entwickelten sie, gestützt auf Beobachtung und Erfahrungswissen, ohne Kenntnis der Pflanzenbiologie, die große landwirtschaftlich genutzte Vielfalt, die Agrobiodiversität. Das Blatt wendete sich, als 1903 Gregor Mendels verschollene Vererbungslehre wiederentdeckt wurde. Fortan verlagerte sich die Züchtung ins Labor. Wissenschaftler übernahmen es, die Pflanzensorten weiterzuentwickeln. Auf der Suche nach neuen Eigenschaften erzwangen sie Mutationen mit Hitze- und Kälteschocks und anderen rabiaten Methoden. Manfred Kern von Bayer Crop Science, einem der weltweit ganz großen Saatgutproduzenten, berichtet.
Dann ist man nach dem Ersten Weltkrieg hingegangen und hat durch intensive Gamma- und Neutronenbestrahlung das genetische Material von vielen, vielen Tausenden von Pflanzen verändert. Da hatte kein Mensch gefragt, 1940, 1950, 1960, wie ist der horizontale Gentransfer in die Population X, wie ist der vertikale Gentransfer in die Population Y, sondern das ist dem ganz konventionellen Saatgutgesetz unterworfen gewesen.
Und niemand hat sich seinerzeit darüber Sorgen gemacht, dass die veränderten Gene auf andere Pflanzenarten übergehen könnten. Dass alle Weizensorten, aus denen heute unsere Spaghetti gemacht werden, so entstanden sind, ahnt bis heute kaum ein Verbraucher. Die wissenschaftliche Pflanzenzüchtung richtete ihr Augenmerk vor allem auf eine Eigenschaft, auf den Ertrag. Mit Erfolg. Neue Sorten brachten größere Ernten. Aber die rasche Verbreitung der Hochleistungssorten über den Globus verdrängte die natürliche Vielfalt. Die aber ist die Grundlage auch künftiger Neuzüchtungen. Um den Verlust genetisch fixierter Eigenschaften zu stoppen, wurden sogenannte Samen- oder Genbanken eingerichtet.
Die Genbanken sind heutzutage die Zentren der Diversität, ganz klar von der genetischen Seite her betrachtet. Und die entscheidenden Lieferanten von genetischen Ressourcen sind nicht mehr die traditionellen Bauern, sind nicht mehr die, ich sag jetzt mal, vor Ort lebenden Bauern, sondern sind die Direktoren von den Genbanken und die Manager von großen, großen Züchtungsprogrammen.
Zu den renommiertesten Genbanken weltweit gehört die Deutsche Genbank am Institut für Kulturpflanzenforschung in Gatersleben in Sachsen-Anhalt. Mit rund 150.000 Mustern von Kulturpflanzen und verwandten Wildformen beherbergt Gatersleben eine der größten Pflanzensammlungen der Welt. Genbankdirektor Andreas Graner beschreibt, woran in Gatersleben gearbeitet wird.
Was wir versuchen, ist, Werkzeuge zu entwickeln. Und das sind Ergebnisse aus der Genomforschung, in denen wir einzelne Gene, die einen Beitrag zu Ertrag oder Krankheitsresistenz oder Kornqualität leisten, identifizieren und der Züchter dann in seinem Zuchtgarten oder in seinem Labor ganz gezielt nach der Anwesenheit der günstigen Varianten dieses einen Gens suchen kann. Und das erhöht natürlich ganz massiv die Effizienz seiner Zuchtanstrengungen und kürzt den Zuchtgang auch in der Regel dann im Hinblick auf seine zeitliche Dauer ab.
Die Natur hingegen hat sich immer viel Zeit gelassen, um neue Genkombinationen auf ihre Tauglichkeit zu prüfen. Nur was sich bewährte und in die Ökosysteme integrierte, blieb auf Dauer im Evolutionsprozess erhalten. Der kommerzielle Anbau gentechnisch veränderter, sogenannter transgener Pflanzen, startete 1996 in den USA. Als erstes nahmen die Gentechniker Pflanzen ins Visier, die auf großen Flächen in Monokulturen angebaut werden. Soja, Mais, Raps und Baumwolle. Sie wurden mit zwei Eigenschaften ausgestattet, die für die industrielle Landwirtschaft interessant sind. Mit Herbizidresistenz oder mit Insektenresistenz oder mit einer Kombination aus beiden. Dank Herbizidresistenz kann eine Pflanze weiter wachsen, auch wenn sie mit einem Unkrautvernichtungsmittel besprüht wird. Das Herbizid tötet alle unerwünschten Pflanzen ab, nur die transgenen Kulturpflanzen überleben. Bei der Insektenresistenz wird den Pflanzen ein Gen des Bakteriums Bacillus thuringiensis eingebaut. Dieses Gen, kurz BT genannt, produziert in den Pflanzenzellen einen für gefräßige Insekten giftigen Stoff. Diese beiden Eigenschaften charakterisieren nach wie vor den Löwenanteil transgener Pflanzen. Über 80% werden in den USA und Kanada angebaut. Die Situation in Europa schildert Detlef Bartsch. Er ist Leiter des Referats Koexistenz und Umweltbeobachtung beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, das bei der Zulassung transgener Pflanzen mitentscheidet.
Im Moment wird in der EU nur Mais angebaut. Mais, der resistent ist gegen einen Schädling, hauptsächlich in Spanien angebaut. Mittlerweile so auf 50.000, 60.000 Hektar pro Jahr. Also Eigenschaften, die im Moment beantragt werden, sind Herbizidtoleranzen, Insektenresistenzen, aber auch jetzt neuerdings Pflanzen der zweiten Generation mit veränderten Inhaltsstoffen. Bei der Kartoffel wären das entweder die eine oder die andere Stärkeform. Es gibt langkettige, kurzkettige Formen, die dann allerdings weniger für die Lebens- und Futtermittelproduktion als vielmehr für die Industrie dann von Bedeutung sind.
Für die Industrie ist die Kartoffel längst mehr als ein Nahrungsmittel. Gentechnisch verändert soll sie den riesigen Bedarf an Stärke für die unterschiedlichsten Zwecke decken. Für die Herstellung von Verpackungen, von Kosmetika und Waschmitteln, von Glasuren und Soßenbindern. Wie sich die transgenen Kulturen in der Umwelt verhalten, wie sie die Ökosysteme beeinflussen, wenn sie zum Anbau zugelassen sind, muss für jede Pflanzensorte von Fall zu Fall geprüft werden. Zum Beispiel Raps. Einmal ausgesät, ist die Verbreitung des transgenen Raps nicht mehr aufzuhalten. In Kanada kann gentechnikfreier Raps inzwischen schon überhaupt nicht mehr erzeugt werden. Dort haben sich außerdem durch den kontinuierlichen Einsatz der immer gleichen Herbizide bei einzelnen Unkräutern Resistenzen ausgebildet. Obwohl gentechnisch veränderte Pflanzen angeblich den Einsatz von Spritzmitteln verringern sollen, kommen dort schon jetzt immer massivere Spritzmittel auf dem Acker zum Einsatz. Und was für die Felder gilt, das gilt erst recht für die Wälder. Wenn Klaus Ammann über transgene Bäume spricht, ist ihm nicht wohl. Dabei ist der Direktor des Botanischen Gartens in Bern gar kein entschiedener Gegner der Gentechnik. Aber
die Bäume, da werde ich als Ökologe schon ziemlich nervös. Wenn ich denke, dass zum Beispiel die Rottanne, die Fichte, transgen gemacht werden könnte bis zum Blühen, dann brauchen wir uns dann nicht zu wundern, wenn halbe Wälder und ganze Wälder innerhalb von wenigen Jahrzehnten dieses Transgen dann eben auch hätten. Oder das ist dann wirklich völlig außer Kontrolle.
Die meisten unserer Waldbäume sind Windbestäuber. Sie produzieren zu Milliarden Pollen, die hunderte von Kilometern weit fliegen. Das Interesse der Papierindustrie an Pappeln, die weniger Lignin enthalten, ist hoch. Geringere Ligninanteile im Holz erleichtern die Papierherstellung.
Diese Pappelmonokulturen, die sind ja sowieso ökologisch fragwürdig. Aber eben unser Papierkonsum ist fragwürdig. Es geht dann eben darum, etwas zirkulationsökologisch zu denken, oder? Und nicht einfach nur sozusagen mit dem Reparaturschlüssel herumzulaufen und transgene Bäume zu schlossern und das daran herumzuflicken, sondern etwas grundsätzlich zu überlegen.
Grundsätzliches Nachdenken über die grüne Gentechnik und ihre Anwendungsmöglichkeiten haben auch Ammanns Landsleute eingefordert. Im November 2005 stimmte in allen 26 Kantonen eine Mehrheit der Schweizer für ein Freisetzungsmoratorium. In den nächsten 5 Jahren kann die Forschung weitergehen, aber kein gentechnisch veränderter Organismus darf dort in die Umwelt entlassen werden.